redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, eine Sendung, in der es um Wissenschaft geht, mit dem Wissenschaftler Florian Freistetter
und dem Holger Klein.
Und selbst wenn ich meine Masterarbeit irgendwann abgegeben habe, wirst du mich immer noch nicht Wissenschaftler nennen. Und weißt du was? Zu Recht.
So. Welches Fach ist das denn nochmal?
Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Ja.
Solalalogie, sage ich immer.
Nur weil irgendwo Wissenschaft hinten dran steht, heißt doch leider nicht, dass es auch Wissenschaft ist.
Ja, ich finde das auch schwierig. Ich finde die Unterscheidung, die die englischsprachigen Länder machen, in Science und was war das andere? Life Science, glaube ich, ne?
Nee. Es gibt Science und Humanities.
Humanities, genau. Humanities, was ist das? Die Unterscheidung finde ich sehr, sehr gut, weil Kommunikationswissenschaften, vor allen Dingen Medienwissenschaften, das ist halt eher Humanities.
Es heißt ja auch nicht, dass etwas jetzt irgendwie schlecht oder minderwertig oder sonst irgendwas ist, wenn es keine Naturwissenschaft oder keine Science ist in dem Fall. Es ist einfach was anderes. Man kann nicht alle Dinge auf dieser Welt mit der gleichen Herangehensweise untersuchen und diese ganze Konflikte, die wir halt auch hier haben, zwischen Geistes- und Naturwissenschaft und hier, wer ist jetzt hier wichtiger und braucht die Naturwissenschaft, die Philosophie und dieses und jenes, also diese ganzen Gebietsstreitigkeiten. Mhm. Ich glaube, die sind zu dem großen Teil darauf zurückzuführen, dass eben diese beiden eigentlich unterschiedlichen Herangehensweisen der Erkenntnis halt im Deutschen mit dem gleichen Wort bezeichnet werden.
Und kann gut sein, ja.
Muss dann zwangsläufig zu Streit und, ja, und Missverständnissen führen.
Ja, und das Problem ist halt, also das merke ich halt bei mir, also das in den Geisteswissenschaften, da kommt es halt nicht darauf an, reproduzierbare Ergebnisse zu liefern, also aus einer Hypothese, aus einer Theorie eine Hypothese abzuleiten, zu überprüfen und das reproduzierbar zu machen, sondern da kommt es auf das bessere Argument an und auf die Stringenz der Argumentation. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht.
Nein, ähnlich. Bei Geisteswissenschaft, wenn da halt irgendwie jetzt so ein Philosoph oder Soziologe einfach irgendwie
eine These die Soziologie erhebt ja sogar noch Daten. Grenzwissenschaft.
Nee, auch nicht jeder, aber da geht's halt darum, du hast halt eine These, du hast eine Idee und du musst halt irgendwie, du suchst halt in diversen, dem, was andere gesagt haben, machst halt wahnsinnig viel Literaturarbeit, probierst das zu begründen, probierst das zu erklären. Da geht's halt einfach, da können halt tatsächlich mehrere Leute Recht oder nicht Recht haben. Da gibt es kein Recht haben und kein nicht Recht haben. Das gibt's halt nur, da gibt's halt nur mehr oder weniger interessante Gedanken. Und in der Naturwissenschaft, die beschreibt halt eine Realität.
Die Realität. Im Idealfall die Realität.
Ja, wohl ist dann natürlich immer wenn ich das sage oder schreibe, dann kommen hundertprozentig immer welche Kommentatoren, die sagen, ja, aber das ist ja dieses Ganze hier, diese eine Realität und so weiter.
Das ist dann wieder eine philosophische Betrachtung, die damit nichts zu tun hat.
Aber wie gesagt, in der Naturwissenschaft gibt's halt richtig und falsch. Mhm. Und in der Geisteswissenschaft gibt es eben nicht unbedingt zwangsläufig. Und insofern ist es logisch, dass es da dann zu Konflikten kommen muss.
Ja, absolut. Hätten wir das auch geklärt. Und kommen wir, wie immer zu Beginn dieser Sendung zum Weltall. Ich habe zwei Meldungen aus dem Weltall mitgebracht. Wie viel hast du?
Ich habe so zwei, drei, glaube ich. Ein paar.
Dann, ich fange mal an. Neues aus dem Universum. Ja. Es ist ein Essay, also ein Aufsatz aufgetaucht, den Winston Churchill in den 30ern geschrieben hat. Mhm. Mit der Frage, sind wir allein im Universum?
Ja, also die Geschichte hatte ich auch, die hatte ich jetzt in einem Podcast von Scientific American, habe ich die gehört.
Oh ja.
Das ist eine coole Geschichte. Ich meine, dass jetzt irgendwie Menschen sich Gedanken gemacht haben über Leben irgendwo anders, das ist jetzt nicht so neu.
Ja,
das
aber
ist
erstens Churchill. Ne?
Oh. Ja, also das ist, wie gesagt, so Gedanken darüber gibt es seit Jahrtausenden. Aber das ist tatsächlich interessant, dass es eben hier, dass Winston Churchill eben, das kam ja nicht aus dem Nichts, dass der jetzt irgendwie gesagt hat, so, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe mal hier eine Geschichte über die Suche nach Aliens, sondern der hat ja vorher schon er hat vorher schon quasi populärwissenschaftliche Artikel geschrieben für Zeitungen, auch einfach um halt irgendwie Geld zu verdienen. Also hat irgendwie was über 1931 hat er was über Fusionskraft, Kernfusion geschrieben.
Ach.
Sehr
cool.
1931, der Artikel heißt 50 Years Hence, also 50 Jahre in der Zukunft. Mhm. Da schreibt er halt, wenn die Wasserstoffatome in einem Pfund Wasser dazu gebracht werden könnten, sich zu fusionieren und Helium zu bilden, dann wäre das genug, um eine 1000 Pferdestärkenmaschine für ein Jahr zu betreiben. Also der hat ja damals schon Gedanken gemacht und Darwins Buch gelesen, Origin of the Species, hat Geschichten über irgendwie Evolution und Zellen und so weiter geschrieben. Also er war da schon, bevor er dann in die Politik gegangen ist, quasi schon etwas, die Wissenschaft hat interessiert. Er war auch einer der ersten, zumindest der erste Premierminister von England, der einen Science Advisor angestellt hat. Mhm. Was auch durchaus...
Das ist interessant, ne? Obwohl es ja schon durchaus 200 Jahre länger zumindest Protowissenschaft gab.
Ja, na gut, also in diesem Fall ist es vielleicht, ich meine, einerseits wird er vermutlich sich einfach für Wissenschaft interessiert haben, ja, mit der Arbeit. Andererseits, ich meine, Churchill war halt irgendwie Premierminister, der dessen Amtszeit dann vom Krieg wahnsinnig dominiert ist. Und was im Krieg brauchst du Wissenschaft. Also da brauchst du halt irgendwie neue Entwicklungen. Ich meine, das war ja der Zweite Weltkrieg, war ja, da ist ja in England einiges passiert wissenschaftlich. Und das ist auch ein Grund, warum England dann den Krieg auch mitgewonnen hat. Ich meine, die hatten die Verschlüsselungstechnik geknackt, die ganze Kryptographie, hatten die ersten Computer gebaut, die ganze Arbeit von Alan Turing. Die
Radar.
Radar hat England im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Also da ist sehr viel Wissenschaft passiert. Und da kann es durchaus sein, dass jemand, der doch so halbwegs klug war, wie Churchill gesagt hat, jetzt hole ich mir mal einen Wissenschaftler, der mir hier hilft bei den Dingen. Hm. Und ich sagte, ja, das ist, wenn man das vergleicht mit den Politikern, die wir heute haben.
Ja, ja, also gibt ja so eine und solche. Ne?
Ja, ja, natürlich. Also in Deutschland ist es noch nicht ganz so schlimm. Ich meine, da haben wir zumindest jemanden an der Spitze, die zumindest mal studiert und gearbeitet hat als Naturwissenschaftlerin. Ja. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht.
Gleichzeitig gibt es aber auch, war das Nordrhein-Westfalen, die Gesundheitsministerin, die Pseudomedizin ganz toll findet und die am liebsten gleichrangig zu echter Medizin hätte.
Ja, ja, gut, schwierig. Die findest du natürlich überall. Ich meine, das ist ja, die Politiker sind ja auch im Prinzip
genauso deppen wie du und ich. Ja.
Kann man. Nee, also, aber es ist halt zumindest irgendwie, wenn, man merkt jetzt an Merkels Politik, merkt man jetzt nicht unbedingt ihre naturwissenschaftliche Ausbildung, aber es ist zumindest, ich glaube, es schadet ja nicht, dass er eine hat.
Vielleicht also, merkt man sie ja doch. Vielleicht ist dieses, was man ihr so sagt, diese Unentschiedenheit, dieses Abwarten, vielleicht ist das genau das.
Kann gut sein, aber gut, das müsste man dann wirklich mal irgendwie konkret untersuchen. Ja. Das heißt, da könnten dann hier, das ist wieder der Job für die Geisteswissenschaftler.
Ja, genau.
Die Soziologen und die Wissenschaftshistoriker und die Psychologen und so weiter, wer da noch alles mitspielt. Aber das, ja, aber wie gesagt, ich überlege gerade, so richtig viele andere Politiker fallen mir spontan nicht ein, die eine naturwissenschaftliche Ausbildung,
zeitgenössische. Ja. Es gab damals Philipp Rösler, der war Gesundheitsminister und Arzt, aber bei Ärzten ist es ja, halte ich es dann mit dem berühmten Hypochonder Jürgen von der Lippe, der mal sagte, naja, wissen Sie, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben. Da darf man nicht allzu viel erwarten.
Nee, vor allem, es ist ja auch Arzt, ist ja, auch das ist wieder absolut nicht im geringsten irgendwie abwertend gemeint. Ein Arzt ist im Wesentlichen sowas wie ein Handwerker. Der weiß, wie der Körper funktioniert, der weiß, wie der Körper kaputt geht, der weiß, wie der Körper wieder ganz macht. Mhm. Und das, was quasi da an Wissenschaft drin ist, das ist halt das, was eigentlich auch jeder Beruf ist. Man muss sich halt fortbilden. Ja, also,
und das geht bei Ärzten wiederum auch durch Pseudowissenschaft.
Dafür ja, aber auch das heißt auch nicht, dass du als Arzt nicht, als Arzt arbeitest du nicht wissenschaftlich, so wie es ein Physiker tut oder ein Astronom, der irgendwie auf der Uni rumsitzt. Da ist halt das, die tägliche Arbeit ist wissenschaftliche Arbeit. Das ist beim Arzt nicht der Fall.
Richtig.
Also insofern, nur weil man jemand etwas, also weil der halt irgendwie eine wissenschaftliche Erkenntnisse studiert hat, um den Job auszuüben, den man ausübt, heißt es nicht, dass man jetzt unbedingt ein Wissenschaftler ist. Also ich bin halt Ärzte. Wenn sie nicht in der medizinischen Forschung tätig sind, jetzt halt nicht unbedingt zwangsläufig als Wissenschaftler klassifiziert.
Ja, sowas Ähnliches sagte auch mein letzter Gesprächspartner im Resonator-Podcast, Folge 101. Der ist nämlich Epidemiologe. Und ich habe das mit dem Epidemiologen völlig missverstanden. Ich habe halt auch gesagt, warum rede ich hier eigentlich gerade mit einem Epidemiologen darüber, wie man auf dem Plattenland die Gesundheitsversorgung aufrechterhält? So, darum geht's im Wesentlichen in dem Gespräch. Sehr spannend übrigens. Etwas sperriger Titel. Dementia Care Management. Aber der macht halt Forschung, die dazu führt, dass Menschen eine ordentliche Gesundheitsversorgung haben. Und er sagte halt auch, ja, das ist ein beliebtes Missverständnis zu glauben, Epidemiologie hätte nur was zu tun mit hier Seuchenausbreitung und so. Nee. Natürlich auch. Aber Epidemiologie heißt erstmal einfach nur, dass man sich systematisch anguckt, wie sich irgendetwas in einer Population verhält. So, und das ist dann halt genau das, was er da auch macht. Ja, ist eine Empfehlung übrigens. Also der ist einer der Sendungen, die ich dann, ich nehme die ja immer auf Und hinterher mache ich dann einen Rohschnitt, einen Feinschnitt und so, einen Abnahmeprozess und höre diese Sendung mehrfach. Und das war jetzt wieder eine von denen, die ich selber gerne mehrfach nochmal gehört habe. Passiert recht selten.
Ja.
Ja.
Ich bin immer noch am Überlegen, ich glaube, der Wiener Bürgermeister hat mal Biologie studiert, aber da merkt man auch absolut nichts davon. Ja.
Und die meisten, die da sitzen, sind, glaube ich, sowieso Juristen, oder? Hat doch ja, mal der.
Das ist doch, glaube ich, irgendwie. Das ist doch, glaube ich, ein Problem, dass die Politiker sollen, ja, weil natürlich sollten die Ahnung von Gesetzen haben. Also das ist jetzt schon nicht schlecht, wenn die Politiker Ahnung davon haben, aber die Leute, also die politischen Entscheidungen treffen, sollten in einem gewissen Ausmaß auch die Bevölkerung, für die sie Entscheidungen treffen, repräsentieren. Mhm. Und jetzt nicht nur durch Wahl, sondern eben halt auch durch das, was sie sind. Also ich fände, wenn da ein bisschen mehr Variation drin wäre. Ich habe da jetzt vor kurzem letzte Woche ein Interview mal gegeben für eine österreichische Wochenzeitung. Da ging es um diese ganzen irgendwie alternative Fakten und Postfakten, Fake News und den ganzen Krempel. Und da habe ich auch gesagt, ja, also es ist irgendwie, die Wissenschaftler sind immer, viele, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber viele sind immer so, sagen, ja, die wollen sich halt immer aus der Politik raushalten, was durchaus jetzt nicht unverständlich ist, denn Forschung sollte ja nach Möglichkeit irgendwie ideologiefrei erfolgen, ja. Was jetzt nicht heißt, dass die Ergebnisse der Forschung, ich meine, die sind natürlich ideologisch, absolut nicht ideologiefrei, also was man mit den Ergebnissen der Forschung anstellt. Und insofern
kann man ja ganz gut an diesen am IPCC sehen, ne? Also Klimawandel. Ja, genau.
Der Klimawandel ist auch gerade so ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn jetzt da hier, wie es jetzt in den USA ist, wenn da jetzt irgendwie plötzlich die von höchster Stelle da irgendwie sämtliche Erwähnungen vom Klimawandel gestrichen werden, alle Leute, die in staatlichen Instituten zum Klimawandel forschen, ihre Veröffentlichungen erstmal nämlich in Politik-Lakaien zur Begutachtung vorlegen müssen. Ich meine, das kann so nicht sein. Nee. Also insofern, der einzige Weg, wie man halt da was dagegen tun kann, oder einer der Wege, wie man was dagegen tun kann, ist eben, dass die Wissenschaftler sich auch mal politisch engagieren müssen. Also eben jetzt nicht nur irgendwie auf Demonstrationen oder sonst irgendwas geht, sondern wirklich halt auch mal vielleicht irgendwie tatsächlich sich über die man darf halt irgendwie die Forschung und gesellschaftliche, moralische, ethische, politische Interpretation der Forschung nicht vermischen. Aber ich denke durchaus, dass es wichtig ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich durchaus sehr konkret politisch äußern.
Vor allen Dingen da, wo sie Dinge beurteilen können. Es ist ja eigentlich müsste es doch für den einen oder anderen Wissenschaftler ein leichtes sein, Aussagen von Politiker als falsch zu deklarieren. Und selbst das passiert ja nicht. Und das wäre halt total klasse, wenn die Scientific Community einfach hingehen würde und sagen würde, so, unser Selbstverständnis ändern wir jetzt dahingehend, dass wir uns anmaßen, immer wenn irgendein Politiker irgendeinen Quatsch erzählt, zu sagen, das ist Quatsch. Mag sein, dass es morgen kein Quatsch mehr ist, aber heute ist das Quatsch und hier kann ich es nachweisen. Das wäre ja schon mal was.
Ja, also das ist
Das ist eine politische Äußerung, die man ihnen noch nicht mal anlasten kann, weil sie halt keine Agenda verfolgt, außer die Wahrheit sozusagen.
Ja, also im gewissen Ausmaß passiert das ja, dass solche Aussagen getroffen werden, aber es sollte halt selbstverständlich sein, dass halt das ist halt immer das Problem ist halt, dass da die Wissenschaft halt auch in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist, weil ja irgendwie Grundlagenforschung und der Großteil der Forschungsförderung kommt halt von der Politik. Und da ist es halt dann wieder so, da trifft dann wieder das Menschliche auf das Ideale von der wissenschaftlichen Methode. Das ist halt dann kriegen halt wieder die mehr Fördergelder, die halt irgendwie am besten mit den ganzen Politikern irgendwie können und sich dann irgendwie bei den ganzen Society-Events irgendwie rumtreiben und hier mit dem Ministerpräsident und hier mit dem Landtagsabgeordneten und da mit dem irgendwie hier gut zusammen können, die kriegen dann halt dann auch die Institute, die Fördergelder und so weiter. Das ist natürlich klar, dann kritisierst du nicht. Aber das ist halt, ja, das ist schwierig, das alles irgendwie aufzudröseln.
Allerdings, ja.
Zu Churchill noch, bevor wir was anderes haben. Was ich halt an diesem Text, zumindest, ich habe noch ziemlich keine, ich glaube, der ist nicht online verfügbar.
Nee, ich habe auch nur eine Zusammenfassung in der Science, war das Science oder Nature?
Nature, ja. Ja, aber in dieser Zusammenfassung ist eben ein schöner Punkt, wo zuerst irgendwie überlegt. Ich meine, das war, wie gesagt, in 1939 hat er das geschrieben. Mhm. Das war halt wirklich noch, also 1939, da hatte man
kein Penicillin. Kein Penicillin.
Ja, aber vor allem hatte man gerade mal irgendwie rausgefunden, dass das Universum sich ausdehnt. Man hat gerade mal rausgefunden, dass unsere Milchstraße nicht das gesamte Universum ist, sondern dass es eine andere Milchstraße gibt und so weiter. Also da war wirklich noch im Vergleich zu heute der Wissensstand sehr gering, aber trotzdem waren eben Churchills Argumente extrem eigentlich modern, also auch diese ganze habitable Zone, die er da definiert hat, also Leben braucht Wasser, Wasser gibt es nur flüssig in einem gewissen Bereich rund um den Stern, und am Anfang hat er sich eben hauptsächlich mit den Planeten im Sonnensystem beschäftigt. Also hat er gesagt, dass eben im Mars und Venus theoretisch noch Leben haben könnten, und hat dann aber trotzdem sich schon auch gefragt, was mit Planeten anderer Sterne ist. Also das ist war was eigentlich erst so richtig wissenschaftlich seriös, wie ich in meinem Buch Die Neuentdeckung des Himmels immer noch im Buch erhältlich geschrieben habe, wissenschaftlich seriös erst eben so ab den der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgt worden ist. Und da hat er auch schon eben irgendwie spekuliert, man hatte damals noch nicht mal gewusst, wie Planeten eigentlich entstehen. Mhm. Ja, und das Planetenentstehungsmodell, das man damals kannte, war eins von James Jeans, das 1917 aufgestellt worden ist. Da ging es im Prinzip, dass du hast einen Stern, und wenn ein anderer Stern an dem Stern vorbeifliegt, dann reißt der ein bisschen Gas aus diesem Stern heraus, und aus diesem Gas bilden sich dann Planeten. Das war das Modell damals. Das ist was extrem selten vorkommt. Mhm. Und dementsprechend ist.
Aber es passiert tatsächlich. Also das ist. Nein.
Okay. Dass Sterne aneinander vorbeifliegen, so dicht. Mhm. Das kann theoretisch passieren, aber es ist halt ein wahnsinnig extrem seltenes Ereignis, und deswegen wäre es jetzt nicht, zumindest mit diesem Wissensstand, wenn man das als Modell der Planetenentstehung ansieht, mit diesem Wissensstand wäre es absolut plausibel zu sagen, es gibt im Wesentlichen ein Planetensystem. Also das ist ungefähr die Chance. Ja, also irgendwie, das kommt halt so selten vor, dass es nicht überraschend wäre, wenn unser Sonnensystem das einzige wäre. Ja, und das hat wie Churchill auch dann geschrieben. Und dann, das war das, was halt irgendwie das, was halt das Beeindruckende war an dem Artikel, oder was ich jetzt auch beeindruckend fand, er hat geschrieben, aber diese Spekulation basiert auf der Hypothese, dass Planeten so entstehen. Vielleicht entstehen sie nicht so.
Ja, also das ist weitsichtig, ja.
Ja, und dann hat er gesagt, wir wissen, dass es Millionen von Doppelsternen gibt, und wenn die entstehen können, warum können auch nicht Millionen Planetensysteme entstehen? Mhm. Und wie gesagt, heute wissen wir eben, dass die Planetenentstehung ganz anders funktioniert, und wir wissen eben, dass es Planeten wahnsinnig häufig gibt. Also dieses was ja eigentlich Politiker selten machen, zu sagen, vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es ganz anders, und dann sind auch die Konsequenzen ganz anders. Das hat er explizit da reingeschrieben in die Arbeit.
Das nennt man Weitblick. Ja. Und vor allen Dingen auch Größe, also auch das zuzugeben, wie du sagtest, zuzugeben, ja, kann auch anders sein. Ich weiß es eigentlich nicht. Mhm. Hier, komm, einen habe ich noch.
Ja.
100 Jahre moderne Kosmologie.
Ach so?
In dieser Woche vor 100 Jahren hat, und zwar genau genommen am 15.02.1917, hat Albert Einstein seinen Artikel Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie veröffentlicht. Okay. Ja, und darin hat er Raumzeit, Schwerkraft und so, ne? Ja, und den Rest musst du erklären.
Weiß jetzt nicht, was in diesem Artikel jetzt genau drinsteht.
Seine Einführung der kosmologischen Konstanten und des kosmologischen Prinzips prägen die Beschreibung des Weltraums bis heute.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht gesagt, was jetzt konkret in diesem Artikel drin stand, kann ich jetzt nicht sagen, den habe ich jetzt nicht gelesen. Ich weiß, dass halt seine allgemeine Relativitätstheorie bis heute die Grundlage der kosmologischen Betrachtung ist, das ist klar. Das, aber wie gesagt, die ist halt schon 1915 erschienen, und 1916 ist dann, glaube ich, es gab halt immer noch so ein bisschen so hinten kleinere Veröffentlichungen, wo halt dann
Nachbesserung
noch irgendwie klarifiziert hat. Heißt das so?
Klarifiziert.
Gerade komisch vor das Wort.
Ja, das ist clarified, ne? Richtig gestellt.
Genauer.
Detaillierter, ja. Aber alle wissen, was gemeint ist. Basta.
Zum Beispiel heißt das E gleich MC Quadrat stand auch nicht in der originalen speziellen Realitätstheorie-Arbeit drin. Also dieser zur Elektrodynamik bewegter Körper, dieser berühmten Arbeit, die er 1905 geschrieben hat. Sondern das war auch so ein Artikel, den er später noch nachgeschoben hat, wo das E gleich MC Quadrat drin stand. Und genauso hat er halt auch bei der allgemeinen Relativitätstheorie eben noch Artikel nachher noch dazu geschrieben. Und es kann gut sein, dass er noch einen geschrieben hat, wo er halt dann einfach gesagt hat, was sagen diese Gleichungen, die er jetzt nicht damals in der allgemeinen Relativitätstheorie nicht jetzt speziell als Gleichungen zur Betrachtung des Universums präsentiert worden sind, sondern halt einfach nur halt als Beschreibung, wie sich die Raumzeit krümmt unter dem Vorhandensein von Massen und wie sich Massen unter Vorhandensein der Raumzeitkrümmung bewegen. Also das waren halt einfach ganz allgemeine Gesetze, die man halt dann auch auf alle möglichen Sachen anwenden kann. Und wahrscheinlich hat er dann, nachdem er dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht hat, auch mal noch gedacht, okay, was passiert denn, wenn ich das jetzt hier aufs Universum anwende, und hat dann da eine Arbeit drüber geschrieben.
Mehr aus dem Universum habe ich jetzt aber auch nicht zu erzählen, oder?
Ja, doch, es gibt schon ein paar Sachen. Gibt schon noch zum Beispiel, du fliegst ja durchaus öfter mit dem Flugzeug.
Ja.
Ich so gut wie gar nicht. Ich bin, glaube ich, irgendwie 7 Mal in meinem Leben im Flugzeug geflogen. Oh. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich irgendwie sehr selten weit irgendwo hin muss. Mhm. Und daran liegt, dass es in der Nähe von Jena keinen vernünftigen Flughafen gibt. Aber also es gibt ja viele Dinge, die beim Fliegen gesundheitlich schädlich sind oder sein können.
Mhm.
Also, und eins davon.
Das Essen im Flugzeug.
Gibt es überhaupt noch?
Auf manchen Flügen ja, wenn du weit fliegst, ja, und wenn du Geld ausgibst auch. Die Krankheiten der Mitreisenden sind auch sehr gefährlich, ja, weil da ja die ganze Zeit irgendwie nur die Luft umgewälzt wird.
In dem Fall geht es um Strahlungswolken.
Mhm.
Nein, es geht um kosmische Strahlung. Also kosmische Strahlung ist erzeugt, von dem weiß man schon länger, dass es da ist. Eins der wenigen Dinge, wo ein Österreicher mal einen Physiknobelpreis bekommen hat, Viktor Hess, an der ersten, Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat festgestellt, also da ging's, man hat gewusst, da gibt halt irgendwie so komische Strahlung. Man hat aber nicht genau gewusst, wo sie herkommt, und der ist halt dann mit einem Heißluftballon, oder wenn eben kein Heißluftballon, war ein Gasballon, nach oben geflogen und hat festgestellt, die wird umso stärker, je weiter man nach oben kommt, und hat so eben nachgewiesen, dass das Strahlung ist, die eben aus dem Weltall kommt. Es ist halt Strahlung, es sind halt so Teilchen, zum größten Teil sind es einfach Alpha-Teilchen, also die Kerne von Heliumatomen im Wesentlichen, die von unserer Sonne ausgestoßen werden, aber eben auch Elektronen, hochenergetische Lichtteilchen, die halt von allen möglichen anderen Quellen kommen, anderen Sternen, Supernova-Explosionen, den Zentren von Galaxien und so weiter. Also einfach jede Menge Strahlung, die da im Weltall durch die Gegend fliegt und vor der wir auf der Erde im Wesentlichen gut geschützt sind, weil wir haben vor allem, wir haben erstmal das Magnetfeld und wir haben auch die Atmosphäre, die halt das uns ein bisschen so abpuffert vor der Strahlung. Also die kommt bis zum Erdboden nicht durch. Wenn wir jetzt aber mit dem Flugzeug fliegen, dann sind wir erstens mal weiter weg vom Erdboden. Die Atmosphäre, die über dem Flugzeug ist, also die Atmosphäre ist ja nicht gleichmäßig dicht.
Ist dünner, also ist halt einfach weniger Menge, auch weniger Atmosphärenmenge.
Die Atmosphäre schützt im Flugzeug nicht mehr so gut. Ah. Und wenn man jetzt dann noch, das heißt jeder Flug mit einem Flugzeug, ist man höherer Strahlung ausgesetzt als normal, was...
Ja, das heißt immer so wie einmal Röntgen oder so ähnlich, ne?
Ja, also wie gesagt, hier... bei dem San Francisco, Frankfurt, vergleichbar mit der Strahlendosis einer Röntgenaufnahme der Lunge. Also das ist halt irgendwie so Standard. Aber was sie jetzt rausgefunden haben, oder was man auch schon wusste, aber was jetzt gemessen wurde konkret, es kann sich, also diese Strahlungsbelastung kann sich auch, die kann sich auch ändern, die ist nicht immer konstant. Wenn jetzt zum Beispiel die Sonne extrem aktiv ist, wir wissen ja, dass die Sonnenaktivität, das hat nichts mit Strahlung zu tun, also nicht jetzt irgendwie mit Wärme oder Licht, sondern eben die Menge an Teilchen, die die Sonne ins Weltall schleudert, die Sonnenaktivität, die ändert sich periodisch, also alle 11 Jahre, die stärker und schwächer, und kann aber auch immer wieder, also diese ganzen Geschichten wie Protuberanzen, koronale Massenauswürfe, Sonnenstürme, wie es immer da heißt, also das ist, das kann es quasi immer, ab und zu gibt es auf der Sonne halt so größere Explosionen, wenn da nämlich magnetischen, elektrischen Phänomene stattfinden, dann fliegt wieder neues Zeug ins All hinaus und dann kann das durchaus stärker werden. Und dann kann es auch schon mal sein, dass Flugzeuge umgelenkt werden, zum Beispiel die jetzt in der Nähe des Nordpols vorbeifliegen
würden. Echt? Krass.
Ja, weil dann, wie gesagt, das Magnetfeld ist ja dann, wenn man quasi beim Nordpol ist, dann schützt das Magnetfeld auch nicht mehr so gut.
Ja, aber dass es so schlimm ist, dass das Flugzeug dann nicht mehr da lang fliegen sollte, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, na, vor allem jetzt, was sie jetzt gesagt haben, ist halt, es gibt halt auch die Magnetfeld. Das Magnetfeld ist auch nicht so exakt immer gleich. Also da gibt es auch Stellen auf der Erde, wo das Magnetfeld mal ein bisschen stärker, die Felder, die ein bisschen stärker gebündelt sind, ein bisschen weniger und so weiter. Und diese Messungen, die jetzt von der von der NASA gemacht worden sind, also das ARMAS, automatisierte Strahlungsmessung für die Flugsicherheit heißt das Programm, die haben jetzt eben festgestellt, dass es besonders über dem Nordatlantik und Nordpazifik so kleinere Störungen im Erdmagnetfeld dazu führen können, dass jetzt dann wirklich verstärkt diese ganze Strahlungsteilchen aus dem All zur Erde hin gelenkt werden. Und es sagt halt dann hier, das wirkt sich dann lokal als spürbar erhöhte Strahlung aus. Es ist, als flöge man durch eine Strahlungswolke. Wow. Und das ist natürlich dann, also wie gesagt, wenn du das einmal durchfliegst, ist es jetzt nicht so dramatisch, aber halt für die, die wirklich viel fliegen und natürlich vor allem für die Leute, die im Flugzeug arbeiten.
Eben, die fliegen nämlich viel.
Flugbegleiter und so weiter, für die ist das dann schon ein Problem. Und die, sagt halt hier, also Fluggesellschaften haben durchaus ein Interesse, die Strahlungsbelastung für die Besatzung und die Passagiere auch zu reduzieren. Und dieser Kent Tobiska, also der Leiter von diesem Messprogramm, geht davon aus, dass künftig Flüge gezielt um solche Strahlungswolken herumgeführt werden, ähnlich wie man versucht zu vermeiden, durch Aschewolken von Vulkanausbrüchen zu fliegen. Und deswegen probiert man halt jetzt mit diesem neuen Messprogramm halt wirklich anzuzeigen, dass halt die ganzen Leute, die halt diesen Flugverkehr managen, immer genau wissen, wo das Zeug ist und wie sie da durch die Gegend fliegen können.
Ja. Apropos Höhe. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, je höher in einer Hierarchie jemand steht, desto unethischer ist er nicht nur, sondern desto schwächer ausgeprägt auch seine Fähigkeit, unethisches Verhalten innerhalb dieser Hierarchie beziehungsweise durch diese Hierarchie überhaupt zu erkennen. Das haben sie rausgefunden, indem sie, wie immer, Probanden genommen haben, haben eine Kleinstgruppe gebildet, also 4 Leute, und haben dann den Mitgliedern hohe Status, mittlerer Status oder niedriger Status innerhalb dieser Gruppe zugewiesen, haben das auch noch gefaked, also haben so getan, als hätten die Gruppenmitglieder einen Einfluss darauf, wer nach oben kommt und wer nicht. Tatsächlich ist es durch die Wissenschaftler zugewiesen worden. Und dann haben sie ihnen haben sie separat an Computer gesetzt und haben sie miteinander chatten lassen. Zumindest haben sie sie glauben lassen, dass sie miteinander chatten. Und haben ihnen dann, es gibt so ethische Modellfälle irgendwie. Und da war halt der Modellfall, den sie, die haben durchspielen lassen. Also ist eine Katastrophe passiert. Es werden ganz viele Blutkonserven gebraucht. Du bist der Einzige, der Blutkonserven hat. Erhöhst du die Preise oder nicht? Es wäre halt ethisch unfragwürdig, die Preise nicht zu erhöhen. Die Preise zu erhöhen ist halt ethisch fragwürdig. Und dann haben sie mit denen so gechattet und haben dabei halt rausgefunden, dass je weiter oben in dieser Gruppe man sich ansiedelt, also wenn man der Chef sozusagen ist, dann findet man unethisches Verhalten gar nicht mehr so schlimm. Man erkennt es noch nicht mal als solches. Um genau zu sein, waren es, warte mal, ich glaube 64%. Die Wahrscheinlichkeit, dass das höchstrangige Mitglied der Gruppe unethisches Verhalten erkennt und vor allen Dingen auch anspricht, weil der Chef, der kann ja was dran ändern. Der Chef ist ja der sagt, nee, wir verkaufen es teurer. Ja, das heißt, wenn irgendwer von unten vorschlägt, wir verkaufen es teurer, sagt der Chef mit einer 64% größeren Wahrscheinlichkeit, ja, wir machen das, als dass der Unterste sagt, ey, das können wir doch nicht bringen, das ist assi. Interessant, oder?
Das sind Arschlöcher.
Genau, das sind immer wieder diese Studien. Ich finde das einfach irre. Das das war das mit der Höhe.
Weißt du, wer steht ganz oben in der Hierarchie?
Der Herr. Allahu Akbar.
Superhelden. Ich wollte
eine Überleitung. Ach so, super. Ja, Superhelden. Genau.
Ja,
Gott hat Angst vor Superman.
Ja. Ja, vielleicht auch nicht. Es gibt eine Studie auch aus den USA, die zeigt, dass Superhelden schlechte Vorbilder für Kinder sind.
Ach.
Ja, das war eine Studie.
Jetzt bin ich gespannt.
Aus den USA, die haben halt untersucht, welche Auswirkungen das auf, also der Konsum von Superhelden, Comics, Büchern, Filmen und so weiter auf 3- bis 6-Jährige hat. Also weil 240 Kindergartenkinder zwischen 3 und 6,5 Jahren haben sie im Abstand von einem Jahr befragt und sollten Auskunft darüber geben, also die Eltern haben sie befragt, die sollten Auskunft geben, welche Superhelden die Kinder jetzt bevorzugt anschauen und dann auch abgefragt, inwieweit die sich jetzt aggressiv mit Handlungen oder auch mit Worten gegenüber anderen Kindern verhalten. Und die Kinder haben halt, sind auch gefragt worden, was sie halt toll an den Superhelden finden. Und gezeigt hat sich, also dass erstmal, dass der Konsum halt wirklich fast flächendeckend ist, also fast 84% der Jungs und 82% der Mädchen haben schon irgendwas mit Superhelden gesehen. Jeder fünfte Junge, jedes 20. Mädchen schaut sich das wöchentlich an. Und das ist eben das Ergebnis, gleich bei beiden Geschlechtern, die Aggressionen werden umso mehr, je mehr sich die Kinder mit Superhelden beschäftigt haben. Aha. Weil, eigentlich wäre quasi, die Superhelden sind ja zumindest jetzt irgendwie so die klassischen, irgendwie sind ja alle irgendwie, sind ja mutig und dann irgendwie.
Ja, vor allen Dingen fair und also genau, die vereinen ja wirklich alle genau, positiven,
Genau, das schon. Aber das Ding ist, das sind halt irgendwie, das siehst du, das sehe ich, das sehen halt irgendwie, wenn du halt entsprechend erwachsen bist, dann siehst du halt das, diese positiven sozialen Seiten, mhm. kannst du halt, wir halt deutlich nah wahrnehmen. Für Kinder ist es noch, für die 3- bis 6-Jährigen ist es anscheinend noch zu komplex. Ja, dass die sehen die Gewalt, die sehen, die rumprügelt und diese Verbindung eben zwischen Gewalt, die aber eingesetzt wird, um jetzt als Schwächere zu schützen und so weiter. Also diese Komplexität von Gewalt und Schutzeffekt, wie es da in der Schule heißt, die sehen halt die kleinen Kinder noch nicht. Die sehen nur, da ist einer, der prügelt wild drauf los und hat halt auch kein Problem damit hier, weil meine Gewalt spielt ja überall eine Rolle bei Superhelden. Es gibt ja kaum irgendeine Superheldengeschichte, wo nicht irgendwo auf irgendeine Art und Weise wie Gewalt vorkommt. Und anscheinend ist es so, dass die Kinder tatsächlich das Einzige, was die wirklich mitkriegen, ist halt, da ist jemand, der ist anscheinend irgendwie cool und der ist auch irgendwie halt jetzt kein Bösewicht, sondern ein Guter, der wahnsinnig aggressiv ist. Und das ist das, was die Kinder anscheinend mitnehmen, weil sie den Rest der ganzen Zusammenhänge noch nicht verstehen. Mhm. Und von den Eltern, da gibt es dann wieder so einen Rückkopplungseffekt, die Eltern, die sehen das, die sehen die positiven Seiten und denken sich dann halt wahrscheinlich, ist ja gut, hier guck dir das mal an und so.
Schönes Vorbild und dann haben sie hinterher so ein Agro-Kind, das glaubt, es könnte fliegen.
Ja. Genau, also das ist halt irgendwie, es ist halt, das Fazit ist halt dann hier, welche Botschaften bei den Kindern ankommen, wie sie gewalthaltige Geschichte oder Heldenfiguren beurteilen und welche Aspekte für sie wichtig sind, ist vom sozialen Umfeld abhängig. Und dass es halt wichtig ist, dass Eltern und Bezugspersonen halt sich damit beschäftigen und den Kindern helfen beim Einordnen, weil die das selbst auch nicht kommen. Sonst kriegt man halt dann den Effekt, der an dieser Studie gezeigt worden ist, dass der Konsum von Superhelden Medien kleine Kinder aggressiver macht, als wenn die es nicht konsumieren würden.
Klasse. Kennst du diesen Effekt, dass du so durch deine Wohnung läufst und eigentlich keinen Hunger hast und ab und zu mal in den Kühlschrank guckst?
Ja,
klar. Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, warum das so ist. Ja. Und zwar haben sie identifiziert im Mausmodell natürlich einen neuronalen Schaltkreis, der die Nahrungssuche steuert. Und dieser neuronale Schaltkreis ist unabhängig von allem, was bei uns mit Hunger zu tun hat. Das heißt, es gibt zwei Mechanismen im Körper. Der eine Mechanismus ist der sagt, Hunger, nimm was zu essen zu dir. Und der andere Mechanismus sagt, such was zu essen. Und sie führen das darauf zurück, dass Nahrungssuche in dem Moment, wo man schon Hunger hat, wahnsinnig anstrengend ist und vor allen Dingen, wenn du Jäger und Sammler bist, und da kommen wir ja her, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Das heißt, dieser zweite Mechanismus ist eigentlich dazu da, vermuten sie, wissen wird man es nie können, vermuten sie, ist dazu da, dass du kontinuierlich nach Essen suchst, damit du welches hast, wenn du Hunger bekommst.
Ja, ist jetzt auch gar nicht mehr so unvernünftig. Also,
nee,
also
überhaupt nicht.
Im modernen Leben jetzt vermute ich nicht, weil da kriegst du fast immer irgendwo was auf die Schnelle, aber
das klingt doch was plausibel. Aber jetzt weißt du, warum, ne? Jetzt weißt du, warum du irgendwie, weiß ich nicht, wo auch immer man langläuft. Man guckt sich doch, also mir geht das so. Kein Hunger, ich gucke mir trotzdem an, was es in den Restaurants zu essen gibt. Und vielleicht ist das ja damit begründbar. Vielleicht auch nicht.
Eine andere Meldung dazu. In Australien ist jetzt geplant, oder man denkt drüber nach, Steuern auf Fett, Zucker und Salz zu erheben, damit die Menschen halt gesünder leben und der Staat ein bisschen Geld einspart.
Ja, Salzsteuer haben wir in Deutschland doch schon.
auf jeden Fall, es ging jetzt, also das war jetzt nicht die eigentliche Nachricht, sondern es ging um eine Studie, wo sie untersucht haben, dass Australien sind ja nicht die ersten, die sowas gemacht haben, sondern da, das haben ja andere auch schon gemacht, und in dieser Studie wurde probiert herauszufinden, ob denn das was bringt,
ja,
dort, wo schon gemacht worden ist. Und das ist halt, ja, also es ist noch etwas...
Ich vermute, nein.
Ja und nein. Das Problem ist, also hier in Mexiko zum Beispiel,
ja,
hat man das gemacht. Da hat
Zucker,
man 2014 10% Zusatzsteuer auf zuckerhaltige Getränke. Und das British Medical Journal hat gezeigt, ja, also das hat da in dem Fall tatsächlich was gebracht. Also 6% weniger süße Softdrinks sind verkauft. Mhm. Gleichzeitig sind die Käufe von gesünderen Getränken um 4% angestiegen.
Oho, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, und in Dänemark war es so. In Dänemark gab es eine Steuer auf eine Fettsteuer,
mhm,
auf fette Produkte. Die ist dann 2011 eingeführt und 2013 wieder abgeschafft worden, weil, sagte man, die Verwaltungskosten seien zu hoch und vor allem, weil halt die Dänen einfach nach Deutschland gefahren sind und gekauft haben.
Butterfahrt, aber, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ja, die Studien haben dann festgestellt, also da gibt es auch Studien, die haben gezeigt, während diese Fettsteuer in Kraft war, sind tatsächlich 4% weniger entsprechende Produkte gekauft worden.
Mhm.
Also es gibt halt noch keine wirklichen Langzeitstudien dazu. Deswegen ist das Ganze noch ein bisschen schwierig zu sagen, was denn was bringt, was auf jeden Fall, also was die in Australien machen wollen. Die haben jetzt quasi nicht konkrete Produkte, sondern eben wirklich halt ganzheitlich quasi, ja, einfach auf die Preise für Zucker, Salz und Fett anzuheben. Und ja, Obst und Gemüse, die Preise sollen gesenkt werden. Was dann, sagen die Leute in Australien, halt dann dazu führen sollte, dass die Leute halt einfach sich gesünder ernähren, gesündere Produkte kaufen.
Ja.
Wie gesagt, also es gibt ein paar Studien, aber noch keine wirklich Langzeitstudien.
Die Frage ist belegen. Die Frage ist dann im Zweifelsfall wahrscheinlich auch, worauf sie sonst verzichten könnten. Also wenn jetzt mein Schokoriegel 10% teurer wird, ich also irgendwo anders Geld herholen muss, gehe ich vielleicht nicht mehr dreimal, sondern nur noch zweimal im Monat ins Kino. Kann ja auch sein, dass sie woanders sparen und nicht ausgerechnet dann auf andere Lebensmittel umschwenken. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall den Versuch wert. Also das,
ja, also ja. Wir sind in Österreich, es ist eine Meldung von der österreichischen Seite, haben auch hier eine österreichische Ernährungswissenschaftlerin von der Uni Wien interviewt, und die sagt eben auch, es gibt von wissenschaftlicher Seite noch zu wenig Evidenz. Sie sagt eben, hier gibt die Politik vor, dass die Steuer eingeführt wird, der Verbraucher zahlt dafür und die Industrie wird nicht mit einbezogen.
Mhm.
Das ist eben das Problem. In Österreich, das wusste ich auch nicht, gibt es ein sogenanntes Vorsorgeinstitut, das nennt sich SIPCAN, für was auch immer das die Abkürzung ist, Initiative für ein gesundes Leben. Ich habe keine Ahnung. A Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition.
Mhm.
Also einfach so ein
Vorsorgeinstitut für, ja, Herz.
Mhm. Genau. Und dieses Institut erhebt jährlich den Zuckergehalt von 500 alkoholfreien Getränken, die also im Handel veröffentlicht sind, und macht dann daraus so Checklisten,
mhm,
wo du halt irgendwie nachschauen kannst. Und wird halt irgendwie eingeteilt, ob du jetzt quasi ein vorbildliches Produkt hast oder halt irgendwie ein nicht so vorbildliches Produkt. Und wenn du, das sagt auch hier, das ist halt irgendwie nichts, was irgendwo eine politische Entscheidung oder sowas dahinter ist, sondern halt einfach halt eine Liste, sind da jetzt irgendwelche Kriterien erfüllt, sind keine Kriterien erfüllt, ist das gut oder nicht gut?
Ja.
Und die sagt auch, der durchschnittliche Zuckergehalt der gelisteten Getränke ist in den vergangenen 5 Jahren von 7,3 Gramm auf 6,8 Gramm pro 100 Milliliter gesunken.
Ah, Transparenz. Transparenz macht, dass sie, ja, okay, verstehe. Also, wobei ich finde ja immer, also das Problem bei solchen Sachen ist, die gehen immer von sowas wie einem mündigen Verbraucher aus, der nicht zu bevormunden sei, den man auf keinen Fall bevormunden darf. Das hatten wir ja mit dieser Diskussion über die Lebensmittelampel hier in Deutschland, die ich für eine ganz grandiose Sache halte. Also wenn du in Großbritannien, ja, bist und im Supermarkt was zu essen kaufen willst, hast du da ganz einfach rot, grün, gelb und du siehst ganz genau, okay, sollte ich das essen oder sollte ich es lieber weglassen? Habe ich heute vielleicht schon einen Cheeseburger gegessen und sollte mich jetzt vielleicht auf die grünen Sachen kaprizieren. Das wurde hier ja abgelehnt mit, man darf die Leute nicht bevormunden, das wäre ja verwirrend und so, was natürlich völliger Schwachsinn ist und einfach nur daran lag, dass die Lebensmittelindustrie die größeren Präsentkörbe hingestellt hat.
Ja.
Ich bin kein großer Freund von diesem, ja, wir machen dann mal da eine Liste, wo jeder nachgucken kann. Aber dass das jetzt tatsächlich dazu zu führen scheint, dass die Hersteller sich ein bisschen schämen, weil sie nicht ganz oben stehen wollen und darum nach unten justieren, das finde ich eigentlich ganz witzig.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt noch was, wo es anscheinend noch längere Studien geben muss, damit man wirklich eine wissenschaftliche Evidenz hat, um zu wissen, wie sich jetzt irgendwelche Steuern auf ungesunde Lebensmittel tatsächlich auf die Gesundheit auswirken.
Gesunde Lebensmittel zum Beispiel enthalten ja Vollkorn. Amerikanische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Vollkornernährung nicht nur gesunde Darmbakterien macht, sondern Immunzellen positiv beeinflusst und, Achtung, den Grundumsatz des Stoffwechsels ankurbelt, sodass wir täglich 100 Kilokalorien mehr verbrennen, wenn wir uns, ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Vollkorn sie gegessen haben, vielleicht alles Weißmehl oder wie es heißt, durch Vollkornmehl oder sowas ersetzt haben.
Ist damit echtes Vollkorn gemeint oder das die Vollkornprodukte, die du in Bäckereien und so weiter kriegst, die keine Vollkornprodukte
sind? Nee, das sind ja keine Vollkornprodukte, die sind ja nur mit, womit sind die gefärbt?
Nee, das nicht, aber es gibt auch selbst wenn du irgendwo was kaufst, was irgendwo halt Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, also was halt wirklich auch in Bioläden und so weiter, also ich meine jetzt nicht irgendwie so aktive Täuschung, aber es gibt halt, ich habe oft genug probiert, zu Hause selbst Vollkornsachen zu backen.
Ja.
Und habe ja festgestellt, das wird alles immer nie so schön und flauschig, wie das mit den Bäckereien ist.
Mhm.
Und eigentlich kann ich ganz gut Zeug backen. Und habe gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Man muss doch irgendwie so ein fluffiges Vollkornbrot hinbekommen. Bis ich dann festgestellt habe, dass es per Gesetz darfst du halt so und so viel, ich weiß es nicht mehr auswendig, so und so viel Prozent normales Mehl zu Vollkornmehl dazu tun und das ist halt immer noch Vollkorn.
Das ist doch auch Beschiss, oder? Das ist genau wie Kalbsleberwurst, wo praktisch kein Kalb und keine Leber drin ist.
Also drum wollte ich ein bisschen, meinen die jetzt wirklich halt so, haben die da jetzt quasi so im Handel normale Produkte untersucht oder halt irgendwas?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Tatsächlich nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel, also wie die Probanden mit Vollkorn ausgestattet wurden. Aber ich vermute mal ganz stark, dass sie, du meinst, ob sie Supermarktprodukte genommen haben oder selber gemachte? Gute Frage, weiß ich nicht. Stand nicht dabei. Nichtsdestotrotz finde ich interessant, dass dieser Verbrauch von 100 Kilokalorien pro Tag, das ist, wenn man das jetzt mal rein physikalisch oder wie man das nennt, durchrechnet, sind das im Jahr 5 Kilo Fett, die du einfach zusätzlich verbrennst, ohne dass du irgendwas machst, zusätzlich, was ich ganz interessant finde. Was auch nicht funktioniert, ne? Weil das natürlich auch letztendlich nur so eine Art Laborwert ist, den man da hat. Aber trotzdem, und da kommen dann wieder.
Also was dann doch für jetzt irgendwie, falls jetzt hier das, wenn man das was jetzt zum Abnehmen verwenden will, das heißt nicht, man muss dann
viel Vollkorn essen.
Ja, nee, nicht jetzt sagen, wie hier quasi so wie eine Tablette jeden Tag nochmal extra eine Scheibe Vollkornbrot.
Genau.
Das hilft dann in dem Fall nicht.
Also doch, das hilft. Das ist absolut, das hat die Russische Akademie der Wissenschaften bestätigt.
Ja.
Die im Übrigen Homöopathie ablehnt, fand ich ganz interessant, die Nachricht auch. Und zwar haben, in Soviet Russia, Homöopathie war, es ist ins Gesundheitswesen integriert worden. Irgendwann in den 90er Jahren. Okay, da war es jetzt nicht mehr Soviet Russia, aber dann funktioniert der Witz nicht so gut. Also in den 90er Jahren haben die Russen Homöopathie tatsächlich als sinnvolle Behandlung in ihr Gesundheitswesen irgendwie integriert und die Akademie der Wissenschaften hat jetzt eine Empfehlung ans Gesundheitsministerium gegeben, das mal ganz schnell wieder da rauszuhauen, weil es nämlich überhaupt keinen Nachweis über die Wirksamkeit dieses Zeugs gibt. Die Gesundheitsministerin hat angekündigt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, wo ich auch immer denke, warum? Mach weg.
Das gab's doch schon im Dritten Reich. Da haben wir doch schon irgendwie, die genaue Geschichte habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber auch da war es irgendwie so Homöopathie und so weiter, war ja irgendwie von den Nazis eigentlich theoretisch, zumindest ideologisch bevorzugte Medizin. Und auch die haben irgendwie eine Kommission eingesetzt. Selbst die haben es nicht geschafft, irgendwie, selbst die sind zum Schluss gekommen, das haut nicht hin. Also das hätten die. Müssten die Russen jetzt nicht dann, ich meine, abgesehen davon, dass man sowieso nicht mehr machen muss, weil es wirklich genug Belege dafür gibt, dass es nicht funktioniert. Aber
ja, dann gab es so ein sehr schönes Zitat vom Homöopathenverbandschef, die sind ja immer super Zitatenquellen. gesagt, wenn die Homöopathie nicht geholfen hätte, hätten sich die Mitglieder des Zentralkomitees auch nicht damit behandeln lassen. In Soviet Russia, politicians weren't even able to do stupid things. Der Biene muss. Das ist echt super, ja.
Ohne Homöopathie wäre Stalin schon 20 Jahre vorher.
Genau. Und Steve Jobs 20 Jahre später. Was haben wir denn noch Schönes?
Ich habe noch ein bisschen, noch, wenn wir gerade gesundheit sind, ein bisschen Sport.
Ah, Sport ist auch schön, ja.
Ja. Wintersport.
Sehr gut.
Bist du Wintersportler?
Nein, ich, nein.
Beherrschst du Wintersport?
Nein, ich war mal Skifahren und das können immer Leute, die Skifahren, können das gar nicht verstehen. Ich finde Skifahren, das hat mir sowas von keinen Spaß gemacht.
Ja, ja. Gut, wenn man es nicht kann, also dann ist halt anstrengend. Dann irgendwie.
Ja, aber auch ich habe irgendwie den Reiz nicht erkannt, daran schnell einen schneebedeckten Hang runterzufahren. Ich
kann auch langsam runterfahren.
Stimmt. Ja. Na, mir ist das zu kalt. Ich finde, ich bin kein Mensch für Kälte. Das ist nicht meins. Ja,
also das ist halt dann, komm, man kann auch, also ich bin auch durchaus schon Ski gefahren im T-Shirt. Also wenn das Wetter entsprechend gut ist, wenn du im richtigen Gebiet bist, dann kannst du auch schön bei Sonne und Wärme Skifahren. Hm. Aber prinzipiell, also ich bin auch schon ewig nicht mehr Ski gefahren, aber ich bin ja Österreich, also wir waren quasi gezwungen vom Staat, wir müssen alle verpflichtet Skifahren. Das ist gleich irgendwie, nein, müssen wir nicht.
Sonst geht's in den Knast, sonst geht's ins Heim. Kinder, die nicht Skifahren, müssen ins Heim.
Aber es ist halt was, es ist halt einfach was, was die Geografie quasi vorgibt. Also es gibt, glaube ich, keinen Ort in Österreich, wo du länger als eine Stunde bis zum nächsten Skilift brauchst. Mhm. Also irgendwie selbst in Wien, auf Wiener Bundeslandgebiet, gibt es einen eigenen Skilift. Ich glaube, das einzige Bundesland ohne Skilift ist das Burgenland, aber das ist so lang und schmal, da bist du sowieso schnell irgendwo in einem anderen Bundesland. Also du kannst wirklich überall Skifahren. Mhm. Das heißt, dann machst du es auch so, als ja richtig so als Tagesausflug, kannst mal eben hier irgendwo dahin fahren, ein bisschen Skifahren, fährst wieder zurück. Und dann natürlich in den Schulen, also wir hatten in der fünfte, sechste Klasse, glaube ich, Skikurs.
Mhm, wir auch.
In der siebten Klasse, der Woche Skifahren.
Genau, waren wir auch in der siebten, ich glaube sogar 10 Tage in Leogang. Das ist sogar in Österreich irgendwo.
Das ist in Österreich, ja. Und dann natürlich privat, also ich bin wirklich, ich habe mit 3 Jahren, glaube ich, Skifahren gelernt. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich Skifahren gelernt habe. Also konnte ich halt dann immer schon. Und wir sind irgendwie bis ich 16, 17 war oder sowas, jedes Jahr im Winter Ski gefahren, mit meinen Eltern auf Familienurlaub und dann später noch immer so mit Freunden von der Uni mal hier für ein paar Tage irgendwo hin. Also das schon regelmäßig gemacht und ich fand es eigentlich auch immer schön. Also wie gesagt, wenn jetzt das Wetter irgendwie beschissen ist, ja, dann macht's halt ja, wenig Outdoor-Aktivitäten machen Spaß, wenn das Wetter beschissen ist. Ja. Aber ansonsten fand ich schon schön, wenn du da irgendwie so, bist du halt in den Bergen unterwegs, bist halt irgendwie, ja, also das ist, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich Österreicher bin, dass ich da einen anderen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich wollte jetzt einfach ein bisschen über meinen Urlaub reden. Nee, das eigentliche Problem ist ja, für Skifahren brauchst du ja Schnee.
Ja.
Bis aufs Gras Skifahren, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Der Schnee wird ja langsam knapp wegen Klimawandel. Und
also nehmen wir Schneekanonen.
Ja, nee. Es geht jetzt hier, also hier gibt es eine neue Studie von vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Und die haben festgestellt, also erstmal haben die festgestellt, so in den Alpen haben viele Orte in den Alpen den 2016 der schneeärmste Dezember seit Messbeginn.
Messgebinn ist auch schön.
Vor rund 150 Jahren.
Ja.
Und in Österreich war das genauso, die haben hauptsächlich die Schweiz untersucht. Und vor allem haben die festgestellt, dass die Schneedecke in den Alpen bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 70% abnehmen wird.
Hui.
Und ohne Reduktion klimaschädlicher Emissionen würde dann nur noch Gebiete über 2500 Meter Höhe genug Naturschnee vorliegen, um damit Skifahren zu können.
Mhm.
Und über 2500 Meter.
Das ist schon ordentlich hoch.
Ja. Ja, also da ist halt nicht mehr, also in Deutschland bist du da schon bald durch. Also da ist nicht mehr so viel und in der Schweiz geht es noch ein bisschen. Österreich weiß jetzt nicht, wie hoch das ist. Aber das sind halt die meisten Skigebiete, sind halt nicht so hoch. Ja. Und hier, also im Hochgebirge, sagen die auch, also hier der in Österreich war der die Niederschlagsmenge österreichweit um 79% unter dem Mittelwert, was dann auch dazu geführt hat, dass eben Neuschnee auch 60-75% unter dem Durchschnittsdezember lag.
Was werden diese ganzen Skigebiete machen dann? Also wie werden die ihren Strukturwandel vornehmen?
Das Problem ist, also ich habe da vor letztes Jahr im Winter, ich meine, das ist eine Diskussion, die jetzt mittlerweile jeden Winter stattfindet, ja.
Ja.
Da haben halt viele in Österreich viele diskutiert. Das Problem ist, dass halt, du bräuchtest eigentlich eine Strategie, die langfristig ausgerichtet ist. Aber natürlich ist es ein Riesengeschäft und in Geschäften geht es immer nur um kurzfristige Gewinne. Und deswegen, ja, die kaufen halt alle Schneekanonen. Die probieren halt alle dann irgendwie noch höher irgendwelche Skilifte anzulegen und so weiter. Und das ist halt, wenn da kannst du halt dann vielleicht nochmal irgendwie 5 Jahre, nochmal 10 Jahre irgendwie das jetzige fortsetzen. Aber irgendwann... Eigentlich ist es besser, man müsste jetzt anfangen, sich halt einfach umzustellen. Sagen, okay, in 10 Jahren kann man hier nicht mehr Skifahren. Ja. Dann müssen wir was anderes machen. Dann müssen wir halt irgendwie Mountainbike-Touren, Wandertouren, irgendwelche Laufen, irgendwas anderes machen. Ja, man kann ja auch im Winter, kannst du ja auch irgendwie schön wandern gehen. Man muss halt einfach irgendwie die ganzen Strukturen und kein Mensch will irgendwo wandern gehen.
Aber keiner macht's, oder wie? Also ja, ich kriege das von hier im Norden Deutschlands kriege ich das nicht so mit.
Ja, das Problem ist halt, du musst halt dann wirklich auch anfangen, weil kein Mensch will irgendwo wandern gehen, wo der ganze Berg von, hast du schon mal so eine Skipiste im Sommer gesehen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Schön aus. Also zumindest habe ich nicht darauf geachtet. Also ich, ja, nee, nicht wissentlich. Nee, das schaut nicht
schön aus, ja. Also das ist irgendwie jetzt nicht so die Natur, durch die du wandern willst. Mhm. Also wenn du das nachhaltig umstellen willst, dann musst du da halt auch irgendwie dich wirklich entscheiden. Also okay, wir vielleicht muss man nicht irgendwie gleich alle Skilifte komplett zuschließen in dem Skigebiet, aber halt mal wirklich anfangen, okay, wir machen halt jetzt mal irgendwie die Hälfte der Pisten weg und machen da irgendwie anderen Tourismus drauf. Du kannst dann halt irgendwie andere Sachen machen, auch im Schnee, dass das alles geputzt ist. Aber man müsste halt wirklich sagen, man müsste halt mal akzeptieren, dass das mit dem Skifahren jetzt mal
so langsam zu Ende geht.
Selbst wenn man jetzt, egal...
Also das wird dann halt ein Sport für die reichen Leute, die sich leisten können, irgendwo hinzufliegen, wo Berge so hoch sind und Pisten existieren.
Also ich sage halt hier auch, wie gesagt, der Rückgang, also die Schneedecke wird auf jeden Fall abnehmen. Ja, also 70% sagen die, 70% verschwindet, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Wenn man die globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf weniger als 2 Grad eindämmen kann, was vermutlich
utopisch ist,
ja, dann hat man den Rückgang auf 30% begrenzt. Ja, also dann hat man den Rückgang nur halb so groß, aber weniger wird es auf jeden Fall. Das heißt, diese ganze Wintersportsache wird auf jeden Fall weniger werden. Und wenn man das ignoriert, dann kann man halt vielleicht noch irgendwie 10, 20 Jahre lang ein bisschen so weitermachen, ungefähr wie jetzt, aber dann ist irgendwann Schluss. Da braucht man eine andere Art von Tourismus. Und da werden dann vielleicht die paar, die sich jetzt schon entschieden haben, da sich drum zu kümmern, die werden dann die Gewinner sein, aber.
Oder wir fahren einfach woanders hin, nämlich in die Tropen. Und in den Tropen lauert welche Gefahr auf uns?
Kannibalen? Ich weiß es nicht.
Auch. Außer Kannibalen wartet welche Gefahr in den Tropen auf uns?
Malaria.
Richtig. Malaria und Kannibalismus. Malaria ist ja eine Krankheit, die wird durch Moskitostich übertragen, ne? So Tropenkrankheit, alle 4 Wochen fies Fieber und so weiter. Es ist kaum möglich, gegen Malaria zu impfen. Also es gibt Impfstoffe, die wirken aber nur so mittel und auch nicht so richtig langfristig. Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt eine Möglichkeit rausgefunden, einen Impfstoff herzustellen, der tatsächlich gegen Malaria schützt. Was sie dazu machen ist, normalerweise, wenn du impfst, nimmst du ja so inaktive Erreger in geringer Anzahl, die dein Immunsystem darauf trainieren soll, ne? Dass das Immunsystem sagt, oh, habe ich schon mal gesehen, muss ich mich so und so verhalten. Funktioniert bei Malaria nicht. Wo es aber funktioniert ist, wenn du sogenannte Sporozoiten, das ist irgendwie ein Frühstadium, bitte? Ja. Also ein Frühstadium dieses Erregers, wenn du dieses Frühstadium des Erregers zusammen mit einem Malariamittel namens Chloroquin in den Körper bringst, also in den menschlichen Organismus einbringst, kannst du danach Probanden mit Malaria infizieren und sie werden nicht krank. So, was schon mal cool ist. Problem ist, du musst diese Erreger aus den Speicheldrüsen dieser Mücken heraus präparieren.
Okay.
So. Aber immerhin, also vielleicht finden wir ja dann doch noch irgendwie eine Möglichkeit, die Speicheldrüsen von Mücken im industriellen Maßstab, also ein Modell einer Mückenspeicheldrüse. Da
müssen einfach nur irgendwie 5 Meter große Mücken züchten.
Genau, 5 Meter. Bro, was brummt denn hier so? Ja, aber finde ich schon mal einen irren Durchbruch, also dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind und dass das anscheinend funktioniert. Und jetzt ist halt die nächste Frage, zumindest meiner Meinung nach, wie kriegen wir es hin, dass wir es nicht aus den Speicheldrüsen holen müssen, sondern... Ja, im Grunde so eine Speicheldrüse simulieren. Also im Grunde muss ja nur eine riesige Speicheldrüse bauen. Das kann ja so schwer nicht sein. Ja. Spuckmaschine. Kennst du nichtlustig.de?
Ja,
das ist so ein bisschen. Cartoons, die haben, der hat mal was mit einer Spuckmaschine gemacht, da musste ich sehr lachen.
Ja. Mit einer Spuckmaschine.
Ist, ja, wenn ich es finde, verlinke ich es in den Shownotes.
Also ich habe irgendwie, früher habe ich die Comics immer gern gelesen, jetzt mittlerweile schon länger nicht mehr. Ich fand, mein Liebstes war das mit den Dinosauriern, irgendwie, wo die, gibt es einen, der fand ich phänomenal, das ist irgendwie, die Dinosaurier stehen da irgendwie so vor der irgendwie der Gegend rum und ein Mafioso mit so einem Messer, wo er gerade irgendwie so einem Tyrannosaurus das Messer irgendwie in den Schwanz gepiekst hat, steht da und sagt irgendwie, wenn du das Geld nicht zurückzahlst, bringe mir zuerst dich um und dann deine Verwandten, dann deine Freunde und dann alle, die du kennst.
Ja, hat funktioniert. Ich habe den Spucke-Comic gefunden. Ich verlinke den in den Shownotes. Nicht lustig, Spucke. Ich habe noch ein schönes medizinisches Ding.
Ja.
Das ist eine Geschichte, die ich vor ein paar Jahren schon mal am Deutschen Krebsforschungszentrum gehört habe. Und zwar haben die da festgestellt, dass Salmonellen sich bevorzugt in Tumorgewebe sammeln, wenn Salmonellen im Körper sind. Und am DKFZ suchen sie halt nach Behandlungsmöglichkeiten für Hirntumore. Und das Problem ist, dass du kaum etwas ins Gehirn reinkriegst, um diesen Tumor zu behandeln, weil es die Blut-Hirn-Schranke gibt, die verhindert, dass, ich nenne es mal, Gifte ins Gehirn eindringen können. Außer wenn du einen Hirntumor hast, dann ist die Blut-Hirn-Schranke etwas durchlässiger. Und da haben sie schon so ein bisschen rumgeguckt, was sie machen können. Also die Idee ist halt, dass du Salmonellen in den Körper einbringst. Diese Salmonellen transportieren dann irgendetwas, das Tumore zerstören kann, zum Tumor, zerstören da den Tumor und werden dann hinterher vom eigenen Immunsystem wieder rausgeschafft. Das hat allerdings, ist das noch im vorklinischen Stadium, das ist noch Grundlagenforschung, was sie da machen.
Also Tiramisu mit rohen Eier gegen
genau.
Krebs.
Tiramisu, nee, das war Zabayone. Zabayone gegen Zabayone? Krebs.
Ist nicht genau. Tiramisu auch rohe Eier drin?
Weiß ich nicht, also ich meine, das wäre Zabayone. Aber schöner Sendungstitel, Zabayone gegen Krebs. jetzt haben koreanische Wissenschaftler festgestellt, dass wenn sie, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig zusammen, wenn sie wenn sie Salmonellen in das Tumorgewebe reinschaffen, dann breiten die sich da aus, bewirken ein Schrumpfen des Tumors. Was aber passiert ist, das hält nicht lange an. Der Tumor wächst halt irgendwann wieder so fröhlich vor sich hin. Und jetzt haben sie eine Möglichkeit gefunden, in diesen Bakterien ein Protein zu aktivieren oder die Bakterien so zu aktivieren, dass sie ein Protein freisetzen, das Flagellin B heißt. Das hat dazu geführt im Mausmodell, und das finde ich eine enorme Zahl, dass bei 11 von 20 Mäusen sämtliche Tumoren dauerhaft zerstört wurden und die Bildung von Metastasen gehemmt wurden.
Ist doch nicht schlecht.
Über 50%, das ist schon enorm, finde ich. Das müsste man halt gucken und haben dann, also konnten auch dieses Flagellin A, also dieses Flagellin B, die Produktion ein- und ausschalten. Haben auch halt in der Kontrollgruppe, Mausgruppe, in den Kontrollmäusen, ist es halt auch tatsächlich so gewesen, dass wenn sie es ausgeschaltet haben, diese Mäuse wieder Metastasen gekriegt haben, also dass da der Krebs wieder losgegangen ist. Ja.
Cool.
Und dann hätte ich noch eine sehr schöne Geschichte.
Falls, ich habe noch eine zum Abschluss dann.
Okay. Ich muss dich jetzt sehr enttäuschen, Florian.
Ja? Ja.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, deine Reiseberichte interessieren niemanden. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Ich habe die Arbeit nicht ganz gelesen, muss ich zugeben. Sie haben halt geguckt, wer interessiert sich denn für, ne, Geschichte, also Reiseberichte? So, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, die Abend, ne? Wen interessiert das denn eigentlich, was du zu erzählen hast an Geschichten? Stellt sich raus. Also man würde ja denken, naja, Leute, die das noch nicht kennen, die interessieren sich am stärksten dafür, was ich zu erzählen habe. Stimmt nicht. Leute, die Geschichten schon kennen, ne? Also Leute, die Orte kennen, an die du gereist bist, interessieren sich viel stärker für die Geschichten, die du von diesen Reisen zu erzählen hast, als Menschen, die noch nie da waren.
Das finde ich auch, ja, das finde ich, geht mir genauso. Also mich interessiert auch irgendwie, wenn wir jetzt, es ist halt, wenn ich jetzt einfach irgendwo von irgendjemand, den ich nicht kenne, der mir erzählt, die Person war jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in Abu Dhabi oder in Sri Lanka oder sowas. Ja, wenn das jetzt irgendwie mein Bruder ist oder irgendwie Bekannter oder sonst irgendwas, ja, dann höre ich mir das irgendwie an. Aber ansonsten interessiert es mich dann, wenn ich jetzt erfahre, okay, jemand war in Jena auf Urlaub, dann interessiert mich, aha, ja, Jena.
Aber warum?
Wie, was, ja, mich interessiert halt irgendwie, ich habe meine Meinung über diesen Ort.
Falsch.
Wie sieht jetzt die andere Person das? Also ich probiere, oder ich weiß es nicht, das ist das.
Nee, das ist es nicht. Das würde ja bedeuten. Das würde ja bedeuten, dass es darauf ankommt, was der Inhalt dieser Geschichten ist. Ja. Ist aber nicht so. Es ist halt, also der Effekt, den die da gemessen haben, ist nicht passiert. Ich habe es hier auf Englisch. Es ist nicht passiert, weil die vertrauten Geschichten von unterschiedlichem Inhalt waren oder unterschiedlich erzählt worden sind, sondern das passiert, dieser Effekt tritt auf, weil die menschliche Sprache Informationslücken hat. Also wenn du irgendetwas erzählst, transportierst du immer Informationslücken mit. So, erzählst du über Orte, die jemandem schon bekannt sind, ist dieser jemand in der Lage, diese Informationslücken intuitiv zu füllen. Lieferst du Informationslücken über Orte, die jemandem nicht bekannt sind, hat er überhaupt keine Chance, dir so gut zu folgen, wie er es eigentlich müsste, um deine Geschichte zu verstehen. Geil, ne?
Ich weiß nicht.
Deine Theorie ist natürlich wesentlich schöner, eleganter.
Ich mache auch nie Dia-Abende, also.
Ich auch nicht. Ich gehe auch nicht auf Dia-Abende. Was wir neulich noch festgestellt haben, ja, eine Kultur ist, die in Deutschland irgendwie fröhliche Urständ feiert.
Ja, ich weiß nicht, also ich kenne das halt, in Jena gibt es immer dieses Festival, dieses, na, wie heißt's?
Festival.
Lichtbild Arena. Mhm. Das ist so eine dauerhafte Veranstaltung, die halt immer wieder mal stattfindet. Aber es gibt auch immer so ein richtiges, so quasi wie die Berlinade halt ungefähr, ja. Also einfach halt irgendwie eine Woche lang, ganze Tag lang Dia-Vorträge von allen möglichen. Ich glaube, das ist.
Irritierend.
Nicht irritierend, ich weiß es nicht.
Ich finde das irritierend. So. Ich langweile mich so zu Tode bei solchen Dia-Vorträgen, dass ich das absolut irritierend finde, dass Leute da hingehen können. Das fasziniert mich echt. Also ich spreche den Leuten nicht ab, dass das interessant ist, dass sie es interessant finden oder so, aber das ist so eine von den Sachen, wo ich denke, so wie bei Heavy Metal. Da sitze ich davor und denke, wie kapiere ich nicht.
Weder Ahnung von Heavy Metal
noch. Weder Ahnung von Heavy noch von Metal.
Genau. Ja. Und von Dia-Vorträgen
auch. Ja. Ein Dia-Vortrag über Heavy Metal.
Ja, wer nicht zum Dia-Vortrag gehen will, der kann ins Kino gehen. Mhm. Da gibt es nämlich gerade einen schönen Film zu sehen, den ich kürzlich in meinem Blog besprochen habe, der mit Wissenschaft zu tun hat, der auch Chancen hat, Oscars zu gewinnen.
Oh.
Und dieser Film heißt Hidden Figures.
Noch nicht von gehört, worum geht's da?
Nee, gar nicht. Hidden Figures ist eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert. Es geht um die drei Frauen, Catherine Goble Johnson, Mary Jackson und Dorothy Vaughan, die zu Beginn der 1960er Jahre für die NASA arbeiten und sowohl für diesen Job, jetzt hier kann man im Radio nicht sehen, ich mache jetzt mit dem Finger Anführungszeichen, ja, das falsche Geschlecht und die falsche Hautfarbe hatten. Mhm. Das heißt, also, ich meine, das war die 60er Jahre, ja, also das damalige
da hatten Frauen, hier, da hatten Frauen Sekretärinnen zu sein, ja.
Ja, also das vor allem, wie gesagt, in dem Fall war das ja, also das war in Virginia, dieser Hauptsitz der NASA, in den Südstaaten, und Virginia war von den ganzen ehemaligen Südstaaten, das war wirklich, wo diese ganzen
NASA-Gesetze. Das südlichste.
Ja, vor allem das, wo die wirklich, also die haben halt wirklich irgendwie, da hat das der, irgendwie schon die Bundesregierung schon lange gesagt hier, dass diese ganze Segregation, die wird aufgehoben und die haben das einfach nicht gemacht. Ja, also das halt, die haben damals halt diese ganze Diskriminierung am stärksten. Und genau dort haben halt diese drei Frauen, die halt keine weißen Frauen waren, dann eben für die NASA gearbeitet. Und diese Geschichte, die basiert eben auf einem Buch, das ich noch viel mehr empfehlen kann als den Film. Das ist das Buch von Margot Lee Shetterly, Hidden Figures, The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race. Mhm. Ist ein langer Titel. Auf Deutsch ist es kürzer, Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Und wie gesagt, der Film konzentriert sich nur auf diese drei Frauen, im Buch kommen noch viel, viel mehr vor. Der Film fängt eben in den 60er Jahren an, das Buch schon irgendwie im Zweiten Weltkrieg, weil das war ja der Grund, warum damals, im Zweiten Weltkrieg, das hat eigentlich mit Flugzeugen angefangen, ja. Also die USA mussten wahnsinnig viele Flugzeuge bauen, ja. Weil die halt die wichtige Technologie war im Zweiten Weltkrieg. Und dafür brauchst du, da gab es halt die Vorläufer der NASA, die NACA, die National Advisory Committee for Aeronautics.
Aha,
ja, und damit du so ein Flugzeug bauen kannst, ich meine, damals, du musstest ja auch irgendwie wahnsinnig viel forschen, du brauchst halt irgendwie ganzen aerodynamischen, hydrodynamischen Berechnungen und so weiter, das kann man heute noch nicht alles so einfach lösen. Und alle möglichen Simulationen in Windtunneln, und du musst halt da wahnsinnig viel Zeug rechnen.
Ja.
Und es gab aber keine Computer, mit denen du das rechnen
Doch, aber das waren Menschen.
Es waren Menschen, und das Problem war, damals waren die meisten Menschen
Frauen. Nein, die meisten Menschen sind Frauen.
Ja, in dem Fall waren die meisten Menschen, also es hat halt wahnsinnig große Personalprobleme gehabt, weil halt alle Männer im Krieg waren, und dann mussten sie halt dann irgendwann notgedrungen, ich dachte, wir müssten halt auf eine Frau zurückgreifen, ja. Weil halt dann irgendwie, das war quasi, selbst wenn sie es damals doch nicht so sehr wollten, vielleicht sogar diese ganze Diskriminierung irgendwie aufzuheben, aber sie wurden halt quasi von den Umständen gezwungen, weil irgendwer musste das machen, und die konnten gar nicht genug, sie konnten gar nicht so viel einstellen. Ja, also das sind dann wirklich all diese ganzen diskriminierten Gruppen eben, Frauen, Schwarze, sind dann halt da, haben dann halt in dem Fall, das heißt nicht, dass die dann nicht mehr diskriminiert worden sind, aber die haben halt zumindest die Möglichkeit gehabt, jetzt da halt einfach zu arbeiten.
Mhm.
Haben dann bei der NASA dann trotzdem noch ihre eigenen Toiletten haben müssen, es gab irgendwie eigene Räume.
Gab es da nicht so eine Geschichte, dass irgendwie die Toilette so weit weg war, dass irgendeine Frau das Gebäude wechseln musste oder
das,
sowas?
Das ist eine der Schlüsselszenen da im Film.
Ah.
Ich fange jetzt mal mit dem Film kurz an.
Also,
der Film erzählt die Geschichte von diesen drei Frauen in den 60er Jahren. Da ist halt irgendwie schon, da geht es jetzt halt eben nicht mehr um Flugzeuge, sondern eben schon um die Raumfahrt. Das war halt gerade der Zeitpunkt, wo halt irgendwie hier sowohl der Sputnik ist schon geflogen, und sowohl USA als auch Sowjetunion haben halt probiert, die ersten Menschen ins All zu bringen. Und da muss halt dann noch mehr gerechnet werden. Es gab halt von diesen ganzen Computern, also damals war Computer doch ein Wort, das einen Menschen beschrieben hat und kein Gerät. Und da gab es halt bei der NASA offiziell die Black Computers.
Mhm.
Und eine hier, die Catherine Johnson, die halt immer schon, war halt schon ein bisschen so ein mathematisches Wunderkind, also hat irgendwie schon ihre Kindheit wahnsinnig gut Mathematikerin dann geworden, und hat eben auch schon seit nach dem Weltkrieg dort gearbeitet bei der NASA, und die wird halt dann Teil der Space Task Group.
Ja.
Das sind eben die halt die Umlaufbahnen berechnen für die ganzen Raumkapseln und so weiter. Und da gibt's halt die Szene, wo die jedes Mal, wenn sie irgendwo aufs Klo muss, durch einen halben Kilometer irgendwie durch das ganze Gelände laufen muss. Und da natürlich irgendwie halt dann immer abwesend vom Arbeitsplatz ist, bis dann irgendwie dann der Vorgesetzte kommt, der von Kevin Costner gespielt worden ist, der dann halt irgendwie in dieser Schlüsselszene da irgendwie das Schild für die von der Toilette wegen dem Vorschlaghaber von der Wand schlägt und dann sagt, hier bei der NASA pinkeln wir alle in der gleichen Farbe.
Ah.
Das Ding ist, also diese Szene, das hat sich halt Hollywood ausgedacht, die gab es in der Realität nicht. Es gab schon, also das hat dann in dem Buch, wie gesagt, Catherine Johnson, die hat dann es gab da schon noch die getrennten Toiletten, aber sie hat gesagt, sie hat das einfach ignoriert. Sie ist einfach aufs Klo gegangen, wo sie wollte.
Ja, so wie ich das heute auch mache, wenn ich irgendwo aufs Klo muss und gerade ist die Damentoilette frei, dann gehe ich halt dahin.
Genau. Ja, aber das war halt einer der Unterschiede, wenn man eben das Buch gelesen hat und den Film gesehen hat. Also der Film ist sehr, sehr gut. Da wird halt die Geschichte erzählt von diesen drei Frauen, die sich halt da durchsetzen müssen. Ist halt für einen Hollywood-Film, wie gesagt, war er nur mäßig kitschig, also das war ganz okay. Es war halt schön, dass das erstens mal diese eigentlich unterdrückte, vergessene Episode der Wissenschaftsgeschichte halt mal wirklich hervorgehoben wird, das war schön. Und dann auch, gezeigt wird, was halt eigentlich alles an wissenschaftlicher Arbeit nötig ist, Rechnung, Berechnung, Mathematik nötig ist, um das alles zu machen. Und man sieht auch schön, wie damals noch das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine anders war als heute.
Ja.
Also heute vertrauen wir eher einem Computer, der was gerechnet hat, als einem Menschen. damals war es so, und das ist tatsächlich, das kommt im Film vor und hat auch in der Realität stattgefunden, John Glenn, der ja dann der Erste war,
ja.
Also der Erste, der eine Umlaufbahn, also sie haben dann irgendwie, nachdem Gagarin um die Erde gekreist ist, haben die Amerikaner schnell mal Alan Shepard hochgeschossen, aber das war einfach nur der ballistische Flugbahn, das ist quasi einmal hoch und wieder runter, also nicht um die Erde rum, sondern einfach nur.
Darum kennt ihn auch heute keiner mehr. Ne?
Und naja, also, wenn man ein bisschen Ahnung hat, kennt man den schon noch, aber es war halt dann eine ganz andere, also das, diese so eine Flugbahn zu berechnen, war halt sich dramatisch schwer. In dem Fall bei der Erdumkreisung von John Glenn ist es wesentlich schwerer, weil du musst halt dann irgendwie, da geht's ja darum, wo kommt der auch wieder runter? Ich meine, da, wenn der jetzt irgendwo runterkommt und da, der muss ja eben runterkommen, wo dann die USA mit ihrem Flugzeugträger schnell hinfahren können und so weiter. Und wenn der jetzt eben irgendwie 100 Meilen weit weg runterkommt, dann säuft er ab. Und also das war halt, das zu berechnen, also irgendwie, du musst halt genau berechnen, wann der wo irgendwie welche Triebwerke zünden muss, damit dann der auf dem richtigen Dings runterkommt. Es ist halt wirklich sehr, sehr aufwendig, das zu berechnen. Und die hatten damals schon Computer, also keine nicht so wie heute, aber schon halt irgendwie Rechner, mit denen man sowas rechnen konnte. Aber John Glenn hat halt tatsächlich gesagt, ja, er möchte bitte gerne, dass die Katherine Johnson das nochmal rechnet, weil sonst das dann, wenn die zum gleichen Ergebnis kommt wie der Computer, also der mechanische Computer, ja. Elektrische Computer, dann ist es okay. Aber er möchte halt trotzdem nochmal, dass sie das vorher durchrechnet.
Cool. Ja, finde ich cool.
Also wie gesagt, der Film ist halt okay. Es sind halt, einiges ist vom zeitlichen Ablauf her ist.
Ja, es ist Film.
Was halt auch oft kritisiert wird, ist halt dieses, dass halt die ganzen weißen Männer von der Administration der NASA halt irgendwie im Film besser dastehen, als sie es eigentlich waren, weil halt irgendwie siehst halt da, dass dann irgendwie hier diese Szene, wo der Costa da das Schild abschlägt und so weiter, ist, was nicht stattgefunden hat. Aber ich fand ihn als Film jetzt durchaus okay und auch inspirierend und gut. Kann aber wirklich nur empfehlen, auch das Buch dazu zu lesen. Das Buch ist wirklich, wirklich gut, auch wenn man irgendwie, was halt wirklich so detailliert ist, wenn man wirklich halt die Entstehungsgeschichte der NASA auch erfährt, wie das sich jetzt halt irgendwie entwickelt hat vom Ersten Weltkrieg an über den Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart, dass das eben über die Forschung an Flugzeugen kam und so weiter und wie das die Personalpolitik da war. Ja, es ist vor allem auch die ganzen Biografien eben der Frauen, um die es eigentlich geht. Also sowohl das Buch als auch den Film kann ich nur eindringlich
empfehlen. Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt im Original Hidden Figures, The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race.
Das ist dann auch auf Deutsch.
Figures, unerkannte Heldinnen.
Ach so, das Buch heißt genauso wie der Film.
Genau.
Ach so, alles klar. Ja, nee, hatte ich irgendwie, bei mir hast du wahrscheinlich so schon gesagt und ich habe es mal wieder verpeilt. Ja, dann sprechen wir uns ein andermal. Florian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.